Ich schätze immer die Prediger, die erzählen, was sie selber erlebt haben. Also nicht nur Theorie, sondern wirklich Erlebtes. Das wird heute etwas schwierig. Wir werden nämlich einen Predigtext miteinander anschauen, der davon erzählt, wie es weitergeht nach dem Tod. Und ich muss zugeben, dass ich da relativ wenig Erfahrung habe. Aber ich möchte euch etwas Lustiges lesen. Ein Ehepaar beschließt, dem kalten Winter für eine Woche zu entfliehen und in die Südsee zu reisen. Es ergibt sich aus beruflichen Gründen, dass die Frau erst einen Tag später nachfliegen kann. Der Ehemann fliegt wie geplant. Dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer, also der Mann, holt seinen Laptop heraus und schickt sogleich eine Mail an seine Gattin, die eben noch zu Hause ist. Blöderweise lässt er beim Eingeben der E-Mail-Adresse einen Buchstaben aus. Und so landet die Mail direkt bei einer Witwe, die soeben ihren Mann zu Grabe getragen hat. Diese schaut in den Computer, um eventuelle Beileidsbekundungen von Freunden und Bekannten zu lesen. Als ihr Sohn das Zimmer betritt, liegt die Witwe ohnmächtig am Boden. Er sieht den Computer, schaut auf den Bildschirm und liest: An meine zurückgebliebene Frau. Von deinem vorausgereisten Gatten. Betreff: Bin angekommen. Meine Liebste, bin soeben gut angekommen, habe mich hier bereits bestens eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich. In Liebe, dein Mann. PS, es ist extrem heiß hier unten. Wenn wir in die Bibel schauen, ist es immer wichtig, dass wir bei einem Text schauen, was steht dann davor und was danach. Und unser Text heute steht in Lukas Evangelium an Kapitel 16. Und ein Kapitel davor erzählt Jesus drei Gleichnisse. Zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er drückt damit aus, wie er jedem Persönlichen nachgeht, wie er jeden sucht, nachgeht, bis er ihn findet. Dann erzählt Jesus das Gleichnis von der verlorenen Münze und er drückt dabei die Freude aus, die Jesus hat, wenn ein Mensch zu ihm kommt, wenn ein Mensch findet und dieser in Beziehung mit ihm kommt. Und als drittes erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er betont da die Liebe, die Sehnsucht des Vaters, wie er jeden Tag Ausschau hält und tiefste Sehnsucht hat nach Beziehung. Nach Beziehung von dem Sohn, der abgehauen ist, aber genauso nach der Beziehung vom Sohn, der immer religiös, immer in der Nähe war. Dann wendet er sich an seine Jünger und er sagt, ich bin da zu schnell, und er sagt zu ihnen: Seid weise. Denkt nicht nur an die Zeit, die ihr hier auf Erden lebt. Denkt vor allem von der Ewigkeit her. Lebt so in dem Bewusstsein, dass es eine Ewigkeit gibt und lasst alles davon bestimmen, bis hin, wie ihr euer Geld einsetzt. Nämlich so, dass ihr eine Ewigkeit davon profitieren könnt. Mitten in diese Diskussion, die Jesus dann hat mit den Jüngern, mischen sich die Pharisäer. Die Pharisäer, sind religiöse Menschen. Sie glaubten an eine Auferstehung. Ihnen war klar, doch nach dem Tod geht es weiter und jeder wird, je nachdem wie er gelebt hat, belohnt oder bestraft. Aber sie waren außerordentlich darauf bedacht, alles richtig zu machen. Also sie nahmen die Gebote ernst. Die meisten waren Geschäftsleute, das waren intelligente Menschen. Sie waren auch angesehener, zum Beispiel angesehener als die Sadduzäer, eine andere religiöse Gemeinschaft. Aber sie dachten, ja, Gott wird dann schon mal zufrieden sein mit uns. Wenn wir sterben, wir leben so gut, wir leben viel besser als die meisten unserer Mitmenschen, das wird schon reichen. Und zu ihnen sagt Jesus, Gott sieht ins Herz eines jeden Menschen. Er sieht jeden Stolz. Er sieht jeden Gedanken. Er erwähnt dort den Ehebruch, der schon in Gedanken beginnt. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird es nicht reichen, nur weil ihr besser lebt als andere. Und das ist sozusagen das Vorfeld von unserer Geschichte. Die drei Gleichnisse, Jesus sucht jeden von uns. Er hat nichts Sehnlichster im Herzen als Gemeinschaft mit uns. Und dann zu seinen Nachfolgern, wo er sagt, denkt nicht nur an das Jetzt, setzt alles so ein, dass ihr eine Ewigkeit davon profitieren könnt. Und an die religiösen Leute, hey, seid euch bewusst, einfach gut zu leben reicht nicht. Und dann kommt unsere Geschichte. Und da öffnet Gott sozusagen seinen Vorhang und lässt uns hineinschauen, wie es nach dem Tod weitergeht. Wer eine Bibel da hat, kann das aufschlagen. Ich habe die Stelle hier, Lukas Kapitel 16. Ich lese mal den ersten Teil. Lukas Kapitel 16. Es lebte ein reicher Mann, der kleidete sich mit schönsten Kleidern, lebte Tag für Tag in Luxus und Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten seine Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abrahams Schoß getragen und durfte an dessen Seite sein. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus an seiner Seite. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten dein Gutes empfangen hast, Lazarus jedoch das Böse. Jetzt wird er dafür getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Also wir sehen hier zwei Personen. Beim ersten fällt auf, da gibt es gar keinen Namen. Obwohl zur damaligen Zeit Namen ja sehr wichtig waren, noch viel wichtiger als heute. Namen beschrieben den Inhalt des Lebens und beim ersten fehlt dieser Name. Da wird dafür beschrieben, was ihm wichtig war. Reichtum, Besitz, Genuss, Kleidung. Und er wird einfach als der reiche Mann beschrieben. Und das zweite, Lazarus, sein Name bedeutet, Gott ist die Hilfe. Oder Gott ist Hilfe. Und das Erste, was wir sehen in dieser Geschichte, nach dem Tod geht es weiter. Da ist nichts von einem Todesschlaf. Die sind voll ansprechbar, die Leute. Die sind bei vollem Bewusstsein. Der reiche Mann konnte sich noch genau an Lazarus erinnern, damals zu Lebzeiten, wie er vor dem Tor lag. Ja, die konnten fühlen, der reiche Mann, der fühlte Qualen, unsägliche Leiden. Vielleicht, das sagt der Text nicht, aber vielleicht, weil ihm bewusst wurde, wie sehr Gott ihn liebte, was Gott alles für ihn gemacht hat. Wie wir es gesungen haben, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist, selbst das nicht scheute und er sich ein Leben lang gar nicht geschert hat. Lazarus und der reiche Mann sind getrennt. Der Lazarus ist in Abrahams Schoß und der reiche Mann im Hades. Abrahams Schoß, das war ein Begriff für Paradies. Das kannte damals jeder. Das war einfach klar, das ist das Paradies gemeint. Es ist der Ort, an dem die Leute kommen, die eine Beziehung zu Gott haben. Das Paradies kommt immer wieder vor in der Bibel. Eine bekannte Stelle ist zum Beispiel, als Jesus gekreuzigt wurde. Jesus wurde gekreuzigt und rechts und links von ihm waren zwei Verbrecher. Wahrscheinlich waren es Mörder, man weiß es nicht genau. Und beide, diese Verbrecher, lästerten zu Beginn Jesus und sagten, wenn du Gottes Sohn bist, wenn das wirklich stimmt, wenn du kein Hochstapler bist, dann geh doch runter vom Kreuz. Aber der eine kam irgendwie zur Besinnung, vielleicht weil er gesehen hat, was Jesus selbst in seinem Tod ausstrahlte. Weil er gesehen hat, das kann gar nicht sein, das kann kein normaler Mensch sein. Und er wandte sich zu Jesus und sagte, Jesus, wenn du in deinem Königreich bist, bitte denk an mich. Und dann sagt Jesus zu diesem Verbrecher, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher, der hatte gar keine Möglichkeit, irgendetwas wieder gut zu machen. Der hatte keine Möglichkeit, auch nur ein einziges gutes Werk jetzt noch darauf zu legen. Nein, es reichte, dass dieser Verbrecher seine Schuld bekannte und sich an Jesus wandte. Das ist das, was es braucht, um ins Paradies zu kommen. Es gibt ein unerklärliches Phänomen, dass alle, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, eine tiefe Gewissheit haben, dass sie zu Jesus kommen werden, dass sie gerettet sind. Wir reden uns das nicht ein. Das ist nicht so eine Übung, jetzt muss ich mir das merken, sondern es ist der Heilige Geist, der uns diese Gewissheit gibt. Und es gibt dann ganz spannende Situationen. Zum Beispiel, meine Mutter hatte Krebs und als wir da im Totenbett waren im Krankenhaus, dann haben wir da gemeinsam über ihre Beerdigung gesprochen und sie hat gesagt, was sie wünscht und so. Und wir haben gescherzt und getrauert, alles miteinander. Es war total entspannt, weil meine Mutter hat auch diese Gewissheit und wir hatten diese Gewissheit und wir wussten, die Trennung ist eh nur vorübergehend, wir sehen uns eh wieder. Und es gab so eine Entspanntheit, schon Traurigkeit, aber gleichzeitig Freude. Oder einige von euch waren bei der Beerdigung meines Vaters. Ich saß da und ich dachte, es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied zu einer Hochzeit. Ich hatte schon den Schmerz dieser Trennung, aber ich hatte so eine Freude, weil ich weiß, ja, mein Vater hat das Ziel erreicht. Er ist jetzt im Himmel, er ist beim Vater, bei Gott. Und ich werde ihn wiedersehen, ich werde auch dahin kommen. Eine unerklärliche Gewissheit, die eine solche Geborgenheit gibt, mitten in Not. Paulus sagt zum Beispiel einmal, ich kann mir beides vorstellen. Ich freue mich, wenn ich weiterlebe, aber ich freue mich genauso, wenn ich jetzt sterben müsste. Beides war für ihn ja eine Freude. Das ist diese unerklärliche Gewissheit. Aber der Gedanke, in den Himmel zu kommen, war für mich lange gar nicht attraktiv. Also ich stellte mir so vor, die ganze Zeit Harfe spielen, nicht gerade so erstrebenswert. Und singen sollte man auch, Millionen von Jahre Halleluja singen, irgendwie, das, oh, Schreck. Alle in weißen Kleidern, das ist ja langweilig pur. Und dann sollte man in goldenen Gassen spazieren, dachte ich, ja, mir reichen die Spaziergänge, zu denen ich als Kind gezwungen wurde. Und irgendwie, wenn die Kollegen sagen, ja du, ich gehe dann lieber in die Hölle, da ist wenigstens was los, dann dachte ich, irgendwie kann ich den Gedanken nachvollziehen. Bis ich etwas entdeckte. Wie ich über den Himmel denke, zeigt, wie ich über Gott denke. Und damals dachte ich, Gott ist langweilig. Und deshalb war auch meine Vorstellung von Himmel so. Im Himmel, das wird wahrscheinlich ziemlich langweilig werden. Aber meine Einstellung hat sich radikal geändert. Und ich werde Ende Monat die Fortsetzung von dieser Predigt machen. Da werden wir Lazarus anschauen. Und da werde ich einige Stellen mit euch betrachten, die über den Himmel etwas sagen, wo Gott sich in der Bibel offenbart, wie der Himmel sein wird. Also der Lazarus, der ist im Paradies bei Gott. Aber der reiche Mann ist nicht dort, der ist im Hades. Und dazwischen liegt eine tiefe Trennung. Der Hades ist der Ort, wo die Toten hinkommen, die Gott nicht in ihr Leben aufgenommen haben, die keine Beziehung zu ihm haben. Und es ist sozusagen der Warteraum, bevor die Menschen ins Gericht kommen, vor den großen weißen Thron, wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Ich habe die Stellen und die Beschreibungen ausführlicher im Predigtmanuskript. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen. Vor allem im Mittelalter sind ganz schräge Theorien entstanden, wie das mit der Hölle und dem Ganzen ist. Also so Teufel mit Mistgabel und Schwanz und dass man Geld zahlen kann, natürlich der Kirche, um irgendwie weniger Höllenqualen erleiden zu müssen. Aber davon sagt uns die Bibel nichts. Was vor allem Jesus immer wieder macht, er warnt uns. Und ich möchte da zum Beispiel im Markus-Evangelium eine Stelle lesen, Markus Kapitel 9. Wenn dich aber deine Hand verführt, sagt Jesus, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als zum ewigen Leben, ins Paradies, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Jesus ruft hier nicht zur Selbstverstümmelung auf. Aber er zeigt die Dringlichkeit. Er zeigt, konzentriert euch nicht nur auf dieses Erdenleben. Das ist die kürzeste Zeit von unserer Existenz. Das sind ein paar Jahre. Das Wichtigste ist die Ewigkeit. Und lieber, ihr habt hier Mangel, aber ihr bereitet euch auf die Ewigkeit vor. Und er sagt Folgendes. Meine Freunde, ich sage euch, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, euch darüber hinaus nichts anhaben können. Das ist ziemlich aktuell. Wir sollen keine Angst haben vor Selbstmordattentätern. Keine Angst vor Terroristen. Keine Angst vor Krieg. Keine Angst vor Einbrechern. Das Schlimmste, was sie uns tun können, ist uns töten. Und ihr sagt, das müsst ihr nicht fürchten. Aber das ist wenig im Vergleich zu was jetzt kommt. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet euch vor dem, der Vollmacht hat, in die Hölle zu werfen. Den müsst ihr fürchten, weil da geht es um eine Ewigkeit, nicht nur um ein paar Jahre mehr oder weniger. Ihr wisst doch, dass 5 Spatzen für 1 paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer wird von Gott vergessen. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid doch viel mehr wert als viele Spatzen. Also das ist schlimm, wenn wir mal nach dem Tod realisieren, wir sind getrennt von Gott. Und wenn uns bewusst wird, Jesus ist die ganze Zeit nachgegangen wie in einem Schaf. Er hätte so Freude gehabt, wenn ich Ja gesagt hätte, in eine Beziehung gekommen wäre. Er hatte Sehnsucht die ganze Zeit. Er hat alles gemacht, bis hin zu seinem Tod. Und ich habe einfach mich nicht darum gekümmert. Viele sagen, ja, es gibt dann schon noch irgendwie eine Gelegenheit. Man kann dann sicher noch sich umkehren und zu Gott kommen. Als Prediger ist es meine Aufgabe, euch das weiterzusagen, was in der Bibel steht. Auch die Sachen, die nicht so angenehm sind. Auch die Stellen. Und ich muss sagen, es gibt keinen Hinweis in der ganzen Bibel, dass es nach dem Tod noch eine Möglichkeit gäbe, dann auch noch zu Gott zu kommen. Und auch diese Geschichte, es ist mehr als ein Gleichnis, weil ein Gleichnis hat nie Namen. Auch diese Geschichte betont, es ist eine riesige Kluft. Und der reiche Mann konnte nicht rüber ins Paradies. Ich glaube, wenn die Qual, oder nein, wir können darauf eingehen, weshalb denken wir, oder ist der reiche Mann wohl getrennt von Gott? Was war denn sein Fehler sozusagen? Wenn wir oberflächlich lesen, können wir sagen, ja gut, weil er reich war. Oder weil er Lazarus nicht half. Aber das kann nicht sein. Abraham wird als einer der reichsten Leute zur damaligen Zeit beschrieben. Abraham war wahrscheinlich reicher als dieser reiche Mann. Aber Abraham war im Paradies. Also es kann nicht der Reichtum in sich sein. Einige würden vielleicht sagen, ja gut, der war wahrscheinlich nicht getauft. Aber auch das kann nicht sein. Abraham nennt diesen reichen Mann mein Sohn oder mein Kind. Das heißt, dieser reiche Mann stammte aus der Linie Abrahams, das war ein Jude. Und damit wurde er beschnitten als Säugling. Und das nützte ihm aber nichts, genauso oder noch viel weniger eine Säuglingstaufe. Das nützte nichts, um vor diesem Hades bewahrt zu werden. Aber die nächsten Verse von unserer Geschichte bringen Licht hinein. Was denn das Problem war bei diesem reichen Mann. Und ich lese ab Vers 27. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Da sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Also ich und ich glaube, wir alle, wir werden total beeindruckt, wenn wir miterleben würden, wie jemand aus den Toten auferstehen würde. Aber wenn wir es selber sehen, mit unseren Augen, nicht nur irgendwo hören, irgendwo weiß ich, sondern selber miterleben würden. Und wie er auferstehen würde und dann von Jesus erzählen würde. Aber Abraham sagt, auch das würde nicht zum Glauben verhelfen. Und mir kam dann die erste Geburt in den Sinn, die ich miterlebte, nicht bei dir, Nadine. Aber vorher hatte ich nie, war ich nie live bei einer Geburt. Und ich schaute und erlebte, was da geschieht. Und ich dachte, es kann doch gar nicht sein, dass irgendein Arzt, irgendeine Hebamme auf der Erde ist, die nicht an Gott glaubt. Es ist so ein Wunder, das gibt's doch gar nicht, dass man da nicht glauben kann. Und wenn alles perfekt läuft, die 9 Monate, aber nur der Saugreflex beim kleinen Baby würde fehlen, weil das irgendwie niemand eingegeben hat, dann wäre alles umsonst gewesen. Und ich dachte, es kann doch gar nicht sein, dass es einen Vater gibt, der bei seiner Geburt dabei ist, eine Mama, die das 9 Monate getragen hat, die nicht an Gott glaubt. Und das habe ich dann auch ein paar erzählt. Aber die schaut mich an und sagen, das ist wahrscheinlich jetzt ein übergeschnappter Papa. Und es ist genau das, was Abraham sagt. Selbst Wunder, die wir erleben, reichen nicht, so dass wir glauben. Und dann sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Das war das damalige Alte Testament, der erste Teil, den wir heute in unserer Bibel haben. Und er sagt, sie haben das reicht. Weil wenn sie wollen, können sie darin Gott erkennen und können ihn finden. Also weshalb war der reiche Mann getrennt? Oh, da habe ich... Oh, oh. Er hörte nicht auf Gottes Wort. Das war sein Grund. Er ignorierte es. Gott gab sein Wort, ein Liebesbrief an uns. Aber ihn kümmerte das nicht, er ignorierte es. Er lebte so, als gäbe es Gott nicht, als spreche er nicht, als würde er nicht keine Rolle spielen. Und das Zweite war, der reiche Mann hatte keinen Namen. Auch im Alten Testament, in Psalm 139, wird uns beschrieben, wie Gott jede Person in ein Buch schreibt. Ich habe hier so ein Buch mitgenommen als Symbol. Jeder von uns, du und ich, wir alle, wurde in Gottes Buch geschrieben, schon als wir im Mutterleib waren. Jeden hat er aufgeschrieben in sein Buch. Mit dem Wunsch, mit dieser Person, mit dem, mit Hans, mit Fritz, mit all denen möchte ich Beziehung haben. Ich möchte ganz eng zusammen sein. Aber wenn jemand das nicht will, nicht in eine Beziehung mit Gott kommen kann, dann wird Gott wahrscheinlich das Schwerste machen, was er überhaupt gemacht hat. Er wird die Namen streichen, unter Tränen. Er wird ihn rausstreichen, der will nicht. Die will nicht. Unter tiefsten Schmerzen. Und in Offenbarung, eben vor diesem großen weißen Thron, wird beschrieben, wie Gott auch einfach irgendwie eine Sprache in Bildern, die wir verstehen, wird Bücher aufmachen und die Namen, die nicht drin stehen, die werden eben in die Hölle kommen. Die werden nicht bei ihm sein. Nicht, weil das Gottes Wunsch war, sondern im Gegenteil. Aber weil Gott niemand zwingen wird, eine Ewigkeit lang mit ihm zusammen zu sein, wenn er dies schon auf Erden nicht wollte. Und der reiche Mann, der hatte keinen Namen, weil er auf Erden eben nicht Gemeinschaft mit Gott haben konnte. wollte. Also zusammengefasst, Gott sucht dich wie ein Schaf, das sich verirrt hat, das irgendwo ist. Er geht nach und wenn es ihm Tage, Monate kommt, er sucht dich. Jeden, den er findet, er freut sich so drüber, wie wenn wir eine Goldmünze finden. Es ist so eine riesige Freude. Und er hat Ausschau, wie ein Vater nach seinem Sohn, der verloren ging. Jeden Tag sucht er. Und seinen Jüngern sagt er, setzt euer Leben vor allem ein, dass es euch eine Ewigkeit lang nützen wird, dass ihr da profitiert. Und zu den religiösen Pharisäern sagt er, verlasst euch nicht darauf, dass ihr besser seid als die anderen. Gott sieht jedes Motiv, jeden Gedanken. Und es reicht euch nicht, gut zu sein. Und dann die Geschichte von dem Mann, der keinen Namen hatte, und von dem Lazarus. Und die Frage ist, ja, wie reagierst du? Es ist super, dass du hier bist heute. Und Gott lädt dich ein. Du kannst heute in so eine Beziehung kommen. Du kannst heute diese Sicherheit erleben, ja, jetzt gehöre ich dazu. Indem du zu ihm betest. Indem du einfach zu Jesus kommst und sagst, hey Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du von jetzt an eine Rolle spielst in meinem Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und ich will dir nachfolgen. Und wenn du nicht genau weißt, wie du das machen kannst, nachher werden Leute da vorne stehen, du kannst zu ihnen kommen. Oder noch besser oder einfach vielleicht, du fragst die Person, die dich eingeladen hat, sagst, hey, wie war das bei dir? Wie kann ich das machen? Ich habe mich entschieden, dieses Thema, das nicht einfach ist, zu predigen, weil Gott uns so liebt und weil er das möchte. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass Gott einfach wirkt. Und wenn du merkst in deinem Herzen, ja, da werde ich unruhig, da redet jetzt Gott, dann ist es seine Stimme, dann ist es sein Klopfen. Öffne und triff eine Entscheidung. Ja, Jesus Christus, danke einfach, wie du uns liebst. Du gehst uns so nach, dass du bei jedem, jederzeit sogar weißt, wie viel Haare er auf dem Kopf hat. Bei mir hast du eh nicht so viel zu zählen. Aber du weißt von jedem genau, wo er steht, genau was ihn beschäftigt. Jedes Haar. Danke dafür. Und danke, dass du jetzt einfach reden kannst, dass du schenken kannst, dass wenn jemand hier ist, der diese Beziehung noch nicht hat, dass er das finden kann. Danke, Herr. Amen.